Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Heute wollen wir uns einmal mit einem völlig anderen Thema beschäftigen, über das man sich im Zusammenhang mit Knochen und Muskeln in der Regel keine großen Gedanken macht. Nämlich mit der Frage, welche Folgen globale Umweltprobleme wie Klimawandel, Umweltverschmutzung, Mikroplastik und so weiter auf den Knochen bzw. den Knochenstoffwechsel haben können. Dazu haben wir wieder mal Herrn Dr. Ulrich Deuß zu Gast. Er war Endokrinologe in Köln und ist nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit in einer Praxis mit osteologischem Schwerpunkt jetzt im Ruhestand, aber zu unserer Freude weiterhin in der Reko Rheinland aktiv. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf an meiner Seite. Hallo Uwe, hallo Uli, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge.
Hallo Christiane, hallo Uli, schön, dass du uns wieder unterstützt.
Hallo Christiane, hallo Uwe, vielen Dank für eure Einladung.
Gerne, wir freuen uns, dieses spannende Thema mit dir zu besprechen. Beginnen wir doch mit dem Klimawandel. Davon hat, glaube ich, jeder schon einmal gehört. Aber dass er auch zu gesundheitlichen Problemen führen kann, ist noch nicht überall in das Bewusstsein gelangt. Das Ziel, den Anstieg der Durchschnittstemperatur gegenüber der Zeit vom Beginn der Industrialisierung an auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist ja schon gescheitert. Wir wissen, dass die jetzt immer häufiger auftretenden Wärmeperioden mit einer erhöhten Sterblichkeit in der Bevölkerung einhergehen. Uli, aber was macht der Temperaturanstieg mit unseren Knochen und Muskeln?
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es sehr viele Einflussfaktoren gibt. Höhere Temperaturen und häufigere Hitzewellen verschlechtern die Schlafqualität und körperliche Belastbarkeit, was körperliche Aktivität besonders bei älteren Menschen reduziert. Weniger Bewegung und mehr Aufenthalt in Innenräumen verschlechtern die Knochendichte, weil die mechanische Belastung der Knochen und Sonnenlicht fehlen. Veränderungen der Ozonschicht und der Bewölkung durch den Klimawandel beeinflussen aber auch die UVB-Einstrahlung, die für die körpereigene Bildung von Vitamin D entscheidend ist. Ein schlechter Vitamin D-Status gilt seit langem als Risikofaktor für Osteoporose, da Vitamin D zentral für Kalziumaufnahme und Knochenmineralisierung ist. Des Weiteren stehen Feinstaub und Stickoxide mit geringerer Knochendichte und mehr Knochenbrüchen in Verbindung, insbesondere bei Frauen nach der Menopause.
Auf das Thema Feinstaub und Stickoxide kommen wir gleich noch einmal zu sprechen. Gibt es denn noch andere Faktoren, über die der Temperaturanstieg den Knochenstoffwechsel beeinflussen kann?
Auf jeden Fall. So muss sich die Landwirtschaft heute an die neuen Klimabedingungen anpassen, sodass sich zum Beispiel die Versorgung mit wichtigen Mineralien und Vitaminen durch pflanzliche Nahrungsmittel verändern kann. Es kommt auch zu Veränderungen im Ernährungsverhalten. So gibt es zum Beispiel Hinweise darauf, dass Menschen bei höheren Temperaturen insgesamt weniger essen. Der globale Temperaturanstieg verstärkt auch bestehende soziale und ökonomische Ungleichheiten, weil vulnerable Gruppen stärker von Schäden betroffen sind, aber weniger Ressourcen zur Anpassung haben. Dadurch werden Armut, gesundheitliche Risiken und Verteilungskonflikte wahrscheinlicher, was sich natürlich auch auf die Gesundheit von Knochen und Muskeln auswirkt. Häufigere Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen zerstören Ernten, Infrastruktur und Wohnraum, wovon einkommensarme Haushalte überproportional betroffen sind. Steigende Meeresspiegel und extreme Ereignisse führen zu Vertreibung und Migration, was Einkommen, Bildungschancen und soziale Sicherung unterbricht.
Zu all diesen Punkten gibt es aber wahrscheinlich kaum konkrete Studiendaten, oder?
Das ist völlig richtig. Das sind oft nur theoretische Überlegungen. Aber es gibt nicht nur negative Aspekte. So gibt es tatsächlich Daten aus Mausexperimenten, die zeigen, dass eine vermehrte Wärmeexposition die Festigkeit von Knochen bei Mäusen erhöht und vor Osteoporose schützt. Das könnte auf eine Veränderung der Zusammensetzung des Mikrobioms, also der Gesamtheit der im Darm vorhandenen Mikroorganismen, die die Verdauung durchführen und steuern, zurückgeführt werden. Dadurch kommt es zum Beispiel auch zu einer vermehrten Produktion von sogenannten Polyaminen im Darm, die die Knochenfestigkeit verbessern.
Sehr interessant. Kommen wir doch mal zum Thema Feinstaub. Kannst du unseren Hörerinnen und Zuhörern erst einmal erläutern, was das genau ist?
Feinstaub ist ein Teil des Schwebestaubs. Als Schwebestaub oder Englisch Particulate Matter bezeichnet man Teilchen in der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit in der Atmosphäre verweilen. Je nach Korngröße der Staubpartikel wird der Schwebestaub in verschiedene Fraktionen unterteilt. Unter PM10 versteht man vereinfacht alle Staubpartikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer, das sind 10 Millionstel Meter, ist. Im Allgemeinen wird diese PM10-Fraktion des Schwebestaubs als Feinstaub bezeichnet. Eine Teilmenge der PM10-Fraktion sind die feineren Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser weniger als 2,5 Mikrometer beträgt. Diese bezeichnet man als Feinfraktion oder PM2,5, im Gegensatz dazu den größten Bereich 2,5 bis 10 Mikrometer als Grobfraktion. Die kleinsten von ihnen mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer, das sind 100 Milliardstel Meter, sind die ultrafeinen Partikel. Feinstaub ist mit bloßem Auge nicht wahrzunehmen, lediglich während bestimmter Wetterlagen kann man Feinstaub in Form einer Dunstglocke sehen.
Das ist wirklich interessant. So genau habe ich mich damit noch nie beschäftigt. Aber habt ihr übrigens zufällig den Artikel im Kölner Stadtanzeiger vom 7.01.26 über die Feinstaubbelastung in Köln gelesen? Da wurde auch auf die unterschiedliche Partikelgröße eingegangen. Und die positive Aussage war, dass die Messwerte für Feinstaub und Stickdioxid seit Jahren zurückgehen. Das ist doch mal grundsätzlich eine gute Nachricht. Aber unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel einer Inversionswetterlage im Winter, wo eine wärmere Luftschicht über einer kalten Luftschicht am Boden liegt, kann es noch immer zu extremen Belastungen kommen. Was sind denn überhaupt die wichtigsten Quellen für Feinstaub, Uli?
Das war in der Tat ein sehr spannender Artikel. Allerdings werden die geltenden Grenzwerte ab 2030 weiter verschärft und da muss noch einiges getan werden, damit sie auch wirklich eingehalten werden können. Außerdem sind die neuen Grenzwerte immer noch nicht so streng, wie sie von der WHO empfohlen werden. Die Hauptquellen für Feinstaub in Deutschland sind vor allem der Verkehr, also Motoren und Abrieb von Reifen oder Bremsbelägen, die Verbrennung von festen Brennstoffen, zum Beispiel durch Heizungen oder Industriebetriebe, sowie landwirtschaftliche und bauliche Aktivitäten.
Ich habe gehört, dass es inzwischen schon einige Hinweise darauf gibt, dass Feinstaub Osteoporose mitverursachen kann.
Es gibt in der Tat inzwischen etliche Studien, die zeigen, dass Feinstaub das Frakturrisiko erhöht und zu einer verminderten Knochendichte führen kann. So gibt es eine amerikanische Studie, die bei über 9 Millionen Krankenversicherten die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten wegen osteoporotischer Brüche mit der Höhe der Feinstaubbelastung in den Wohnregionen korreliert hat. Und da gab es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Knochenbruchhäufigkeit und Feinstaubbelastung. Eine ähnliche Untersuchung gibt es zum Beispiel auch aus Italien. Und auch in der WHI-Studie, das steht für Women's Health Initiative, eine der größten langfristigen medizinischen Studien, die in den USA durchgeführt wird und die sich auf die Gesundheit von Frauen nach der Menopause konzentriert, konnte ein Zusammenhang zwischen niedriger Knochendichte und der Umweltbelastung durch Feinstaub, Stickoxide und so weiter nachgewiesen werden.
Und wie kann man sich denn das erhöhte Knochenbruchrisiko durch Feinstaub erklären?
Feinstaubpartikel, insbesondere die ultrafeinen, gelangen beim Einatmen in die Lunge und können von dort in den Blutkreislauf übergehen. Dort lösen sie systemische Entzündungen und oxidativen Stress aus. Diese chronische Entzündungsreaktion wirkt sich negativ auf den Knochenstoffwechsel aus. So fördern Entzündungsmediatoren wie Zytokine, zum Beispiel TNF-alpha oder Interleukin 6, den Knochenabbau, also die Resorption von Knochen, durch Aktivierung von Osteoklasten, also den Knochenfresszellen. Gleichzeitig wird die Knochenbildung durch Osteoblasten gehemmt. Das Ungleichgewicht führt langfristig zu einer Abnahme der Knochendichte. Feinstaubexposition kann aber auch hormonelle Systeme stören, die für den Knochenaufbau wichtig sind, zum Beispiel Beeinträchtigung der Vitamin-D-Synthese durch Haut oder Leber oder Veränderungen im Parathormon oder Östrogenspiegel, die den Knochenstoffwechsel regulieren. Außerdem enthält Feinstaub oft Schwermetalle wie zum Beispiel Blei und Cadmium und organische Schadstoffe, die toxisch für Knochenzellen sein können.
Das zeigt ja noch einmal eindeutig, wie wichtig es ist, den Ausstoß von Feinstaub drastisch zu reduzieren. Kommen wir aber einmal zu einem anderen Thema. In letzter Zeit hört und liest man immer mehr über Mikroplastik. Kannst du zunächst noch einmal erläutern, was das genau ist?
Mikroplastik sind winzige Kunststoffpartikel mit einer Größe von weniger als 5 mm. Sie sind so klein, dass sie oft mit bloßem Auge kaum oder gar nicht sichtbar sind. Man unterscheidet primäres Mikroplastik, dabei werden absichtlich kleine Plastikpartikel hergestellt. Beispiele: Mikroperlen in Kosmetikprodukten wie Peelings oder Zahnpasta, Kunststoffe in Reinigungsmitteln oder industrielle Granulate. Dagegen entsteht sekundäres Mikroplastik durch den Zerfall größerer Kunststoffteile, zum Beispiel durch Sonnenlicht, mechanische Belastungen oder chemische Prozesse. Beispiele: Zerfall von Plastikflaschen, Tüten, Fischernetzen oder Reifenabrieb von Straßenfahrzeugen. Mikroplastik finden wir inzwischen überall in der Umwelt und auch in Nahrungsmitteln. Problematisch ist, dass es praktisch kaum abgebaut wird und sich damit im Laufe der Zeit im Körper anreichern kann.
Gibt es denn inzwischen Daten über Mikroplastik im Knochen?
Es gibt tatsächlich eine kleine chinesische Studie, die in Knochen- und Muskelproben bereits Mikroplastik beim Menschen nachweisen konnte.
Und was kann das Mikroplastik in Knochen und Muskeln dann auslösen?
Auch hier scheinen wieder Entzündungen, toxische Begleitstoffe und hormonelle Störungen negative Auswirkungen auf Knochen- und Muskelgesundheit zu haben. Die Forschung ist aber in diesem Feld noch sehr jung, doch die Hinweise deuten auf eine potenzielle Gefährdung hin, die die Notwendigkeit der Reduktion bzw. den Schutz vor der Mikroplastikbelastung unterstreichen.
Welche Umweltfaktoren haben denn möglicherweise auch noch Effekte auf den Knochen?
Wir haben ja beim Feinstaub und beim Mikroplastik schon gehört, dass auch hormonelle Faktoren bei der Entstehung von Störungen im Knochen- und Muskelstoffwechsel beteiligt sind. Und da gibt es zusätzlich noch das Problem der endokrinen Disruptoren.
Was sind denn endokrine Disruptoren?
Endokrine Disruptoren sind eine immer größer werdende Gruppe von chemischen Substanzen, die das Hormonsystem, also das endokrine System, von Lebewesen stören können. Sie wirken, indem sie die natürliche Hormonwirkung im Körper nachahmen, blockieren oder verändern, was zu vielfältigen gesundheitlichen Problemen führen kann.
Da scheinen die Zusammenhänge ja nicht so einfach zu klären sein.
Ganz genau. Inzwischen wurden mehr als 1000 Substanzen identifiziert, die als endokrine Disruptoren wirken können. Sie wirken in extrem geringen Konzentrationen, sodass die Ursachenforschung deutlich erschwert ist.
Wird denn dagegen konkret etwas unternommen?
Ein konkretes Beispiel dafür ist das Bisphenol A. Die Chemikalie wird für die Herstellung von Kunststoffen und Kunstharzen verwendet, weshalb sie in Plastik enthalten ist, das in Produkten wie Babyflaschen, Plastikgeschirr, Innenbeschichtungen von Konservendosen und Wasserrohren, Folienverpackungen, Kronkorken, Elektronikgeräten und auch Zahnfüllungen verwendet wird. Bisphenol A ähnelt strukturell dem weiblichen Sexualhormon Östrogen und kann an Östrogenrezeptoren binden, wenn auch deutlich schwächer als körpereigene Östrogene. Durch diese Bindung kann Bisphenol A Östrogene-Signale nachahmen, das wäre dann eine agonistische Wirkung, oder natürliche Signale stören bzw. verdrängen, das wäre dann eine antagonistische Wirkung und so die normale Hormonantwort verändern. Studien konnten zeigen, dass Bisphenol A die Aktivität der Osteoklasten, also der Knochenfresszellen, erhöhen kann, was zu verstärktem Knochenabbau führt. Gleichzeitig kann die Funktion der Osteoblasten, also der knochenaufbauenden Zellen, gehemmt werden, was die Regeneration und Stabilität der Knochen schwächt. Bisphenol A kann auch Entzündungsprozesse fördern, die den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen. Besonders in der Wachstumsphase kann Bisphenol A die Entwicklung und Mineralisierung der Knochen beeinträchtigen, was langfristig zu schwächeren Knochen führt. Nachdem die Studienlage so eindeutig war, hat die EU 2024 beschlossen, dass der Einsatz von Bisphenol A in Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, verboten wird.
Kannst du vielleicht noch weitere Beispiele nennen?
Außerdem Bisphenol A gibt es mehrere bekannte endokrine Disruptoren wie Phthalate, das sind zum Beispiel Weichmacher, polychlorierte Biphenyle, Dioxine, perfluorierte Chemikalien und bestimmte Pestizide wie DDT oder Atrazin, die den Knochenstoffwechsel durch hormonelle Störungen und Entzündungen negativ beeinflussen können. Diesbezüglich ist in den nächsten Jahren noch eine Menge Forschungsarbeit zu leisten, die dann hoffentlich auch zu entsprechenden Konsequenzen führt, um die Sicherheit der Gesundheit der Bevölkerung zu gewährleisten.
Das war ja jetzt eine ganze Menge an Input und ich muss sagen, es gruselt mich schon ein wenig, wenn ich darüber genau nachdenke. Ich glaube, da ist in den nächsten Jahren noch eine Menge Aufklärung zu leisten. Uli, wir danken dir sehr für dieses Gespräch und dass du dieses Thema aus deiner Sicht für unsere Hörerinnen und Hörer aufgearbeitet hast.
Sehr gerne.
Ja, Uli, ich fand das Thema auch wirklich sehr spannend und bin auf die Entwicklung in den nächsten Jahren gespannt. Vielen Dank. Ein Hinweis wie immer, sollten Sie als Patientin oder Patient Fragen haben, sprechen Sie beim nächsten Mal Ihre Ärztin oder Ihren Arzt an. Sie oder er kann Sie dann individueller beraten. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie gerne unseren Reko-Podcast und folgen Sie uns gerne auf Instagram, Reko-Podcast oder auf Facebook, Reko-Podcast.
Auch ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Wir freuen uns auf Sie in unserer nächsten Folge. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.